Herzlich willkommen zu dieser Folge von Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Ute Kranz. Ute Kranz ist Autorin und Journalistin. Sie bezeichnet sich selbst als Aussteigerin und ist auf der Suche nach zeitgemäßen, umwelt- und klimafreundlichen Lebens- und Reisekonzepten. Genau das ist auch der Kern unseres Gespräches. Lebenskonzepte, die authentisch sind und wirklich zufrieden machen. Bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich dir noch ein kleines Intro geben, denn am Anfang des Gespräches wird ein Artikel erwähnt, der für den Kontext des Gespräches wichtig ist. Es handelt sich dabei um einen Artikel, den Ute selbst geschrieben hat und der diesen Sommer im Spiegel erschienen ist. In diesem Artikel erklärt Ute, weshalb sie ihre Tätigkeit als Reisebloggerin und Influencerin nicht weiter ausüben wird und übt an einigen Stellen auch eine sehr grundsätzliche Kritik an der Influencerbranche. Dieser Artikel war Aufschlagpunkt und Anlass unseres Gespräches zugleich. Ein Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Bevor es jetzt aber wirklich losgeht, möchte ich dir gerne den ersten Supporter oder besser die Supporterinnen dieser Folge vorstellen. Passend zum Thema Veränderung möchte Entire Stories das Konsumverhalten der Menschen im Bereich Mode verändern. Durch Aufklärung und Inspiration möchten die beiden Gründerinnen mit Entire Stories nachhaltige Mode verständlich, zugänglich und attraktiv machen, um die Modebranche fairer und nachhaltiger zu machen. Du findest in ihrem Shop eine große Auswahl an nachhaltiger Mode der angesagtesten Newcomer-Brands. Und dazu gibt es die Entire Story, also die ganze Geschichte der Marken, die hinter dieser Mode stecken. So kannst du nicht nur nach deinem Style, sondern auch nach deinen Werten shoppen. Den Link zur Website von Entire Stories findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt geht's aber erst einmal los mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen, Ute.
Ja, herzlichen Dank. Grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
Total gerne. Wir hatten tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit erst, oder besser gesagt, ich von dir erfahren. Es ging nämlich um einen Spiegelartikel, in dem du gesagt hast, dass du dein Leben einmal wieder komplett ändern möchtest. Und ich fand das total spannend, diesen Weg, den du beschrieben hast. Du hast ja schon ein paar Mal quasi in deinem Leben einfach eine relativ, nicht nur so eine kleine Kurve genommen, sondern vielleicht auch manchmal eine 180-Grad-Kurve. Und da würde ich dich einfach mal bitten, dass du vielleicht unseren HörerInnen erzählst oder beschreibst, was dich dazu bewogen hat, dein Leben öfter mal, ich sag mal, auf den Kopf zu stellen. Was ist da vorgefallen? Erzähl uns doch einfach mal.
Ja, gerne. Ja, also ich habe eigentlich relativ früh schon bin ich in einen sehr anspruchsvollen Job, ja, fast geschlittert. Also das war eigentlich eher Zufall und war auch gar nicht so unbedingt das, was ich machen wollte. Also das war in einem Medizinunternehmen. Und bin in immer mehr Verantwortung gerutscht und fand das eigentlich auch toll. Und ja, das hat sich dann so ergeben, dass ich da am Ende 16 Jahre lang gearbeitet habe, war dann irgendwann geschäftsführende Gesellschafterin, wie gesagt, mit immer mehr Verantwortung. Also diese Schraube drehte sich irgendwie immer fester in den Boden, dass ich so nicht mehr so genau wusste, wie komme ich da jetzt raus. Und das Einzige, was ich so im Laufe der Zeit als mein Freio, sage ich jetzt mal, so ergeben hat, war, dass ich reisen konnte. Also ich konnte mir dadurch, dass ich eben sehr gut verdient habe, sehr schöne Reisen leisten und habe da eine unglaublich große Leidenschaft draus gemacht. Und ja, das waren so diese kleinen oder vielmehr großen Highlights oder eigentlich so das Einzige, was mich so aufrecht gehalten hat in diesen Jahren. Und aber nichtsdestotrotz kam eben immer mehr Unzufriedenheit auch auf. Also das war ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht, was dann entstand, weil eben diese tollen Reisen mit ganz viel Freiheit und jeden Tag machen können, was man will. Und dann auf der anderen Seite wieder zu Hause sein, nur gestresst sein, kaum Zeit haben, sich für nichts interessieren können, so wirklich, weil einfach dieser Job einen so eingenommen hat. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, so, bevor ich jetzt in eine Burnout-Klinik muss, dann zeitintensiv ist und so weiter, ja, muss ich einen anderen Weg gehen. Und den bin ich dann gegangen, also bin habe dann wirklich den Schritt gemacht, den ich mir ja so erträumt hatte. Also habe dann die Wohnung gekündigt, mir 10 Monate Zeit genommen, den Job zu kündigen, Nachfolger zu suchen. Und ja, habe dann Deutschland verlassen, bin dann, also habe so den Rest eingelagert, bin dann auf Weltreise gegangen. Das war so ein ganz langjähriger Traum und hatte eigentlich gedacht, ich bin zum Reisen so mehr oder weniger geboren und werde irgendwo stranden und in einer kleinen Hütte am Strand leben und mit Kokosnüssen irgendwie den Tag verbringen, die ich dann am Strand aufsammle und so weiter, und habe mir dann so meine Märchen oder meine Traumvorstellung gemacht. Und das war dann doch ein bisschen anders und habe dann auch gemerkt, oh, nach so einem Jahr reicht das dann auch. Also ich bin erst sehr schnell gereist und das wurde dann immer langsamer, und habe aber auch festgestellt, dass diese Fragen, die ich eigentlich hatte, so was macht den Sinn des Lebens aus, wofür bin ich hier und so weiter und so fort, das habe ich eben auf der Reise nicht gefunden, weil einfach die Einflüsse von außen so stark waren, dass ja, ich mich nicht so um mein Inneres kümmern konnte. Und das fing dann eigentlich erst an, als ich wieder in Köln war und habe dann eine ganze Zeit ohne Wohnung gelebt, also teilweise bei einem Freund in einem kleinen Zimmer, gemischt mit meinem VW-Bus, den ich damals auch teilweise für die Weltreise genutzt hatte. Und ja, habe dann extrem minimalistisch gelebt, was auch eine sehr interessante Erfahrung ist, und hatte zwischenzeitlich schon einen Reiseblog gegründet, mit dem ich ja auch dann einigermaßen Geld verdient habe irgendwann, so dass es so gerade zum Leben reicht mit meinem minimalistischen Lebensstil. Und ja, habe dann aber auch, das ist ja eigentlich so der Traum von vielen, eben dieses Reisen können und dann eben damit auch noch Geld verdienen. Und ja, musste dann auch, so sehr ich mich wirklich jetzt über Jahre bemüht habe, da so diesen Mittelweg zwischen Authentizität und eben Reisen irgendwie noch zu schaffen, es ist mir nicht gelungen wirklich, weil einfach ja, es ist bei mir eben nicht so zwischengeschaltet. Also die Werbung läuft nicht wie bei einem, der YouTube macht ja eben dazwischen. Also die ist ja nicht direkt mit einem verbunden, sondern in meinem Fall mit dem Reiseblog war es eben so, oder ist es bis heute so, dass man einen Großteil seines Geldes bestreitet, indem man eben Werbung für Produkte oder Reisen macht. Und ich habe einfach festgestellt, dass es, ich nicht nur sehr stark von meiner Art zu reisen abweiche, sondern eben auch, naja, nicht immer authentisch sein kann, wenn ich dieses eine oder andere Produkt bewerbe. Und ja, das war dann der Weg, wodurch auch der Spiegelartikel entstanden ist, dass ich gesehen habe, ich möchte das so nicht weitermachen. Also ich möchte wieder das Reisen, zu dem Reisen zurückkommen, wie ich es selber möchte. Ich möchte über das berichten können, über das schreiben können, wie ich es mag, und nicht immer diese heile Welt dann über diese heile Welt schreiben, die ja nicht immer heil ist, wie sie in manchen Regionen, zum Beispiel durch Klimawandel oder so, oder Waldsterben oder so weiter, sich darstellt. Und ja, es sind eben viele Dinge, die einfach für mich nicht mehr stimmig sind. Und ja, jetzt mache ich diese Tür zu, belasse es als Hobby, und dadurch ergeben sich wieder neue Wege.
Vielen Dank. Total spannend, von der geschäftsführenden Gesellschafterin zur Reisebloggerin und jetzt die Tür auch wieder zu. Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, und in deiner Ausführung gerade sind mir zwei Punkte aufgefallen, die ich gerne nochmal eben eingehen würde. Der eine ist nämlich der Punkt des Minimalismus. Wie hast du es für dich wahrgenommen, wenn du sagst, ich hatte erst sehr viel Geld, musste mir weniger Gedanken machen durch die Weltreise und einem anderen Lebensstil dann zum Minimalismus gekommen? Wie würdest du einen minimalistischen Lebensstil beschreiben? Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute ein Bild irgendwie davon haben, aber wie fühlt sich das wirklich an? Ist es total befreiend, weniger Gegenstände zu haben, die einen irgendwie auch vielleicht belasten können? Zieht einen das runter? Engt einen das ein? Macht das eher frei? Wie ist deine Erfahrung mit diesem Lebensstil?
Also ich würde auch zurückblickend sagen, dass das wirklich der größte Unterschied ist, eben, dass ich vorher einfach mir keine Gedanken über Geld machen musste. Also ich konnte mir jetzt natürlich kein Haus kaufen, aber ich konnte mir alles Mögliche leisten. Das habe ich auch, also weil ich ja irgendwie was kompensieren musste, was eben meine, wie viele das machen, ne? Also Unzufriedenheit durch wenig Zeit und dann kauft man irgendwas, um sich so temporär ein bisschen Glück zu verschaffen. Und der Minimalismus, ich bin jetzt nicht so ein Riesen, also ich habe, glaube ich, ein anderes Verständnis von Minimalismus als andere, die sich auch mit diesem Titel irgendwie bezeichnen würden. Also für mich ist das eher so eine Kopfsache eigentlich. Oder eigentlich ist ja alles eine Kopfsache. Also diesen Minimalismus, den ich habe, ist einfach, der sich jetzt auch sehr gut mit dem Umweltaspekt vermischt, wie ich finde, ist einfach, dass man wenig konsumiert, dass man ja auch wenige Dinge besitzt. Also ich finde Besitz relativ belastend eigentlich. Also ich fühle mich immer freier, wenn die Dinge, die ich jetzt auch noch so aus der Zeit von früher habe, dass ich die auch noch loswerde, weil einfach wenig Besitz für jemanden wie mich, der ja immer noch sehr viel Freiheit leben kann, immer etwas ist, was mich, was irgendwie an mir klebt. Also ich muss es irgendwo unterbringen. Wenn ich irgendwo anders jetzt leben möchte, also ich habe ja so ein freies Leben, dass ich sagen kann, ich lebe jetzt mal ein halbes Jahr oder überwintere in einem anderen, in Südeuropa oder wo auch immer. Das ist ja bei mir alles möglich. Und von daher ist, je mehr Besitz, umso mehr muss ich mich drum kümmern. Also das ist sowas, was für mich eigentlich so dieses Hauptargument des Besitzes ist. Also dass man versucht, Dinge auch multifunktional einzusetzen. Also ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Camping Tische und Stühle brauche, dann schaue ich oder sehe ich zu, dass ich die auch irgendwie privat im Garten nutzen kann. Also das sind so Dinge, dass ich halt nicht gucke, okay, was kann ich jetzt speziell fürs Campen benutzen und was kann ich jetzt speziell für schöne Stühle im Garten benutzen, sondern dass ich versuche, Dinge zu kombinieren, dass ich nicht alles Mögliche doppelt und dreifach habe. Also das war zum Beispiel früher so. Früher musste ich immer für alles Mögliche ein spezielles Teil haben und das hat sich eben völlig verändert. Und das ist so einer der Hauptgedanken. Also ich bin zum Beispiel nicht jemand, der sagt, ich brauche wahnsinnig wenig Platz. Also man kann auch zum Beispiel eine sehr große Wohnung haben und nur sehr wenig drinstehen haben. Also das ist jetzt für mich nicht das, was ich unter Minimalismus verstehe. Aber Minimalismus ist eigentlich für mich, wenn ich es jetzt runterbrechen würde, ist eigentlich wirklich, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen, als mit den Dingen, die so im Außen passieren. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig beschreiben kann, aber ich glaube, da geht es eigentlich mehr darum, seinen inneren Reichtum zu leben, als das, was so sich im Außen befindet. Also das ist, glaube ich, so das die Basis, auf der ich das aufbaue.
Dankeschön. Ich kann es mir total gut vorstellen, gerade an dem letzten Satz oder vorletzten Satz, den du gesagt hast, wenn ich eben die Dinge im Außen reduziere, dann ist natürlich einfach auch mehr Platz für Sachen im Innen oder Prozesse im Innen, Gedanken im Innen. Und das ist ein wahrscheinlich auch irgendwo eine Voraussetzung, um erstmal da mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Ich versuche immer so ein bisschen ich weiß nicht, ob es jetzt richtig gesagt ist, diese Brücke irgendwie zu schlagen. Das ist in meinen Augen auch gar keine Esoterik oder so, sondern wirklich einfach mit sich selber beschäftigen, mit den eigenen Gedanken und der Gedankenwelt und dem, was macht mich denn da eigentlich glücklich? Oder was ist für mich werthaltig? Du hast gerade auch einen zweiten Punkt angesprochen, der da vielleicht ganz gut reinpasst, nämlich dir ist es irgendwann immer schwerer gefallen, die Balance oder den Einklang zu halten zwischen Authentizität und dem Reisen, wie du es getan hast. Und hast ja auch gesagt, zuerst deine Weltreise war am Anfang ganz, ganz schnell und wurde dann langsamer. Klingt für mich, als hätte sich irgendwie in deinem Inneren da auch was verändert, als hättest du angefangen, Dinge anders zu sehen. Vielleicht haben sich irgendwie Wertvorstellungen verändert. Ist jetzt mal meine Hypothese und gleichzeitig auch meine Frage, war das so? Und falls ja, was ist denn da passiert?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist ganz, ganz richtig. Ja, ich versuche ja häufig so zurückzublicken und frage mich oft so, und das meine ich nicht negativ, aber ich habe früher ein sehr unbewusstes Leben geführt, was ja, auch erklärbar ist, viele, das ist ja auch bei vielen Menschen heute so, wenn man so viel arbeitet, also ich habe, glaube ich, teilweise 60, 70 Stunden gearbeitet und dann noch einen Haushalt gehabt und hatte eine große Wohnung und dann noch die Fahrt hin und zurück und da bleibt einfach wahnsinnig wenig Zeit, um sich für Dinge zu interessieren, um in Ruhe Zeitung zu lesen, um Reportagen zu gucken, um irgendwas zu machen. Also mein Leben bestand eigentlich nur aus abarbeiten und bewältigen und weniger und vielleicht auch shoppen, online shoppen. Das war auch was, was mich dann eben so glücklich gemacht hat, mal kurz zwischendurch. Und ja, ich konnte oder wollte mir die Zeit auch gar nicht nehmen, um mal zu schauen, was ist da gerade in der Welt los, was passiert da. Also ich habe mich nicht für Politik interessiert. All diese Themen waren mir völlig nicht egal, aber sie hatten einfach, sie konnten gar keinen Raum einnehmen. Und das ist so rückblickend eigentlich das, was es ausgemacht hat. Und wenn man dann, nachdem ich ja auf der Weltreise war, gemerkt habe, boah, das ist einfach, wenn man wie vorher so 200 km/h, so wie auf der Autobahn mit 200 km/h durchs Leben fährt, dann geht einfach wahnsinnig viel an einem vorüber, was eigentlich wahnsinnig wichtig und lebenswert und liebenswert ist. Und das ist mir dann eben auf der Weltreise auch aufgefallen, dass es wahnsinnig schwer ist, jetzt wirklich tatsächlich wie dieser Hamster, der im Rad läuft, dieses Rad einfach nicht täglich neu zu bedienen. Was kommt jetzt? Was kommt als nächstes? Was muss ich als nächstes machen? Man merkt, ich rede jetzt auch schon so schnell. Sondern dass man wirklich merkt, boah, ich muss gar nicht so schnell fahren. Ich kann auch mit 80 hervorragend fahren. Und plötzlich wird der Genuss viel größer und plötzlich werden die wird so dieses Blickfeld viel größer, was um mich herum passiert und so weiter. Und da seitdem ist bei mir so Stück für Stück einfach ein unglaubliches Bewusstsein entfacht, also mit für also jetzt nehme auch das, ich bin ja dann irgendwann weniger geflogen, weniger Fleisch gegessen, dann ganz vegan geworden. Also bei mir kam da ein unglaubliches Bewusstsein zurück, möchte ich mal sagen, weil ich sehr naturverbunden aufgewachsen bin. Und das ist so ein bisschen, ja, durch diesen Konsum und dieses schnelle Leben einfach auf der Strecke geblieben und das habe ich mir wieder sozusagen zurückerobert und ja, das genieße ich jetzt auch sehr. Also mir macht das alles, also während viele, die mich so betrachten, sagen, oh, das ist ja alles wahnsinnig viel mit Reduktion und Einschränkung zu tun. Für mich ist das einfach ein wahnsinniger Gewinn, einfach auch, weil ich mich so dieses große Glück habe, mit mehr Zeit mich mit mir selbst zu beschäftigen, auch an mir zu arbeiten, neue Wege zu finden, mit denen ich wiederum andere inspirieren kann und so weiter. Also das ist was unfassbar bereichernd ist, wo es eben zwar einerseits um mich geht, aber auch um andere. Und früher ging es nur um mich. Also früher ging es einzig und allein um mein Leben. Es ging einfach auch gar nicht anders. Und das ist, glaube ich, heute der größte Unterschied, dass ich heute gesellschaftlich denke und früher nur für mich.
Super, super gut ausgeführt. nee, ich habe eine Frage dazu. Und zwar würde ich gerne noch mal einen Schritt vorher anfangen. Du hast nämlich gerade gesagt oder am Anfang gesagt, du bist irgendwie so da reingerutscht. Das hat sich so ergeben. Mhm. Hattest du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich fange noch mal neu an, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du gesagt, du bist eigentlich sehr naturverbunden aufgewachsen und bist dann aber mit dem Eintritt ins Arbeitsleben da reingerutscht. Hattest du das Ziel, quasi so ein höher, besser, schneller Leben zu führen? Oder ist das einfach irgendwie passiert? Oder hast du vielleicht wirklich bewusst auch gesagt, nein, ich will jetzt aber 200 km/h fahren?
Ja, das war so ein schleichender Prozess. Also ich glaube, das begann schon mit meinem ersten Freund. Da war ich 17. Der ist zum Beispiel viel geflogen damals schon. Der hatte kam aus einer relativ wohlhabenden Familie und ich war ganz normal aufgewachsen. Also ich bin im Prinzip im Wald aufgewachsen. So habe halt nur mit Natur zu tun gehabt auch und bin mit Hunden spazieren gegangen. Das war so meine Jugend und im Tierheim mit Hunden spazieren gegangen. Und ja, dann habe ich eben, bin ich an einen Freund geraten, der eben ja so einen ganz anderen Horizont hatte und fand das natürlich total spannend. Und dann sind wir zusammen nach Los Angeles geflogen und das war, glaube ich, auch mein erster Flug. So, und dann habe ich natürlich gedacht, boah, das ist ja eine ganz andere Welt, die sich mir da erschließt. Und ja, dadurch habe ich einfach so eine andere Welt kennengelernt, die natürlich ja zu meiner vorherigen, also nicht so zu dieser sehr bodenständigen Welt, in der ich aufgewachsen bin, dann doch ja irgendwie sehr, sehr spannend und verlockend klang. Und bei dem nächsten Freund war das dann nicht anders. Und ich glaube, dass es so eigentlich so das war, dass ich eben ja einfach so dieses kann man auch total nachvollziehen, dass ich eben dieses andere Leben dann oder dieses ja etwas luxuriösere Leben einfach total spannend fand. Und dadurch, dass ich relativ schnell auch früh sehr gutes Geld selber verdient habe, wurden dann die Reisen dann eben auch aufwendiger, spektakulärer. Und ja, wenn man einmal da drin ist, dann ist das auch schwer zu sagen, nee, das finde ich jetzt irgendwie ganz schlecht. So, und das war einfach so, so dass ich eben auch während des Jobs gemerkt habe, boah, je mehr ich Gas gebe, umso mehr kann ich verdienen, umso mehr kann ich mir leisten und so weiter und so fort. Und das ist eben eine Schleife, wo man dann auch, wenn man so 30, 35 wird, sich fragen muss, kann ich das A, mein Leben lang so weitermachen? Weil das schafft der Körper nicht. Also ich hatte wahnsinnig viele gesundheitliche Probleme, also so also alles, was man sich vorstellen kann, von roten Augen, Halsentzündung, alles Mögliche. Was eben auch schon der Körper schon gesagt hat, oh, jetzt musst du aber mal schauen, dass du ja ein bisschen zurücksteckst. Und ja, ich denke einfach so, dass es eine Mischung war aus eben dieser Faszination für das, was so möglich ist. Also das, was wir heute zum Beispiel vielleicht heute 20 Jahre, 25 Jahre später sagen, völlig normal. Aber für mich war das einfach damals eine Welt, die ja total erstrebenswert ist, weil sie einem einfach so viele Türen und Tore öffnet. Und ja, habe dann einfach ein paar Jahre später gemerkt, dass dieser Weg einfach nicht zwingend glücklich machen muss. Also, dass man sich, wenn man sich alles kaufen kann und alles bereisen kann, man nicht glücklicher sein muss, sondern dass da einfach was, wenn man zumindest diesen Drang verspürt, einfach ein großer, zum Beispiel Freiheitsdrang, dass einfach man den nicht dadurch bekommt, dass man dieses Leben so führt, wie ich es damals geführt habe. Und das hat sich ja bewahrheitet, dass der Weg dann noch ein ganz anderer Weg sein kann. Wobei ich nicht behaupte, dass der Weg, wie ich ihn jetzt führe, auch mein richtiger Weg ist. Also ich denke, da wird sich auch wieder einiges ändern. Und ich glaube, dass das einfach in Phasen abläuft. Also zumindest in meinem Leben, dass es einfach, dass es auch was Wundervolles ist, dass man das Leben in Phasen genießen kann. Also dass man nicht sagt, so werde ich jetzt mein Leben lang leben, sondern dass man einfach sagt, das ist jetzt im Moment gut und richtig so, wie es ist, aber ich bin noch offen für andere Phasen, andere neue Erfahrungen.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert.
produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über 1,5 Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Ja, total gutes Konzept. Ich denke, das ist viel, dass es auch viel Druck rausnimmt, wenn man sagt,
total.
Ich sag, jetzt habe ich Lust auf diesen Lebensstil oder einfach auf diesen Abschnitt, aber genau, öffne da einfach den Horizont. Wir haben ja gerade, oder du hast gerade relativ weit ausgeführt, welche Rolle dann Geld verdienen oder eben auch im Umkehrschluss das, was man sich mit Geld leisten kann, für dich gespielt hat. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Geld oder Erfolg? Ich habe, egal wie man den jetzt erstmal definiert, aber welche Rolle spielen Geld und Erfolg, um glücklich zu sein?
Ja, das ist eine total gute Frage an der Stelle, weil die auch jetzt sicher bei, habe ich mir schon während des Sprechens gedacht, bei vielen kommt. Ja, das hört sich alles schön und gut an, aber wo kommt denn das Geld her mit so einem sehr, ich nenne es jetzt mal lässigen Lebensstil? Und das ist auch tatsächlich das Problem. Also dieses Leben, was ich im Moment führe, was sehr minimalistisch ist mit kleiner Wohnung, mit ganz, ganz wenig Urlaub, mit eben keinen großen Konsum, Sachen gebraucht kaufen. Das sind so viele Dinge, die viele vielleicht nicht attraktiv finden. Also das hat auch seinen Preis, dieses Leben jetzt, also im Gegensatz zu früher. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich buche jetzt mal die Reise, also ich würde es jetzt sowieso unter Umweltgesichtspunkten nicht machen, aber ich kann jetzt mal nicht eben mir eine Reise nach Neuseeland leisten oder so. Also das sind eben die Punkte, die eben das im Gegensatz zu früher vielleicht ja etwas anders ansehen lassen, aber ich ziehe einfach wahnsinnig viel daraus, dass ich super viel Freizeit habe. Und das größte Problem ist tatsächlich in dieser Selbstständigkeit, dass man einen gewissen Betrag verdienen muss. Und habe ich auch in meinem Artikel extra mal so beschrieben, dass es, wenn man einen geringen Lebensstil hat hier in Deutschland, dass man einfach bestimmt brutto als Selbstständige circa 2.500 bis 3.000 Euro verdienen muss im Monat. Und wenn du zum Beispiel einen Reiseblog hast, dann musst du einfach, wenn du jetzt nicht super viele Follower hast, musst du wahnsinnig viel Werbung machen oder wahnsinnig viel tun an Dingen, die dir vielleicht nicht passen oder nicht gefallen oder die nicht deinem Thema entsprechen und so weiter. Und du musst da einfach wahnsinnig viele Kompromisse eingehen. Und jetzt werden einige sagen, naja, das muss ich in meinem Job auch. Aber bei dem Job, ich sage jetzt mal bei diesem klassischen 9-to-5-Job, wo man vielleicht jetzt irgendwie einen Beruf ausübt, wo man ich sage das jetzt mal so, abarbeitet, vielleicht wie ich es auch früher gemacht habe, dann stehe ich da nicht mit meinem Namen, ich stehe nicht in der Öffentlichkeit. Das sind ja alles so Punkte, die das anders machen. Ne? Also wenn ich jetzt einen normalen Bürojob zum Beispiel machen würde, hätte ich ein gesichertes Einkommen, hätte nach der Arbeit eben wirklich frei. Ne? Also ich kann dann irgendwie anderen Dingen nachgehen. Ich hätte vielleicht 5-6 Wochen Urlaub. Das sind alles die Punkte, die ich zum Beispiel bei so einem Reiseblog nicht habe und trotzdem nicht viel verdiene. Also das sehen viele nicht so, was so hinter den Kulissen alles sich abspielt an Vorbereitung etc. Und das sind einfach so Punkte. Ich habe das trotzdem jetzt für eine Weile gerne gemacht, auch als Experiment. Aber ich weiß trotzdem, ich kann auf dieser Basis so nicht lange weiterleben, weil das einfach auch frustrierend ist, wenn man so viel Arbeit investiert, so viel auch in der Öffentlichkeit von sich preisgibt, so viele Dinge unternimmt und sich Mühe gibt und dafür keine Gegenleistung in monetärer Form bekommt. Also das macht das Ganze anders. Und von daher muss ich sagen, also um auf deine Frage zurückzukommen, Geld ist einfach wahnsinnig wichtig. Also wenn, es ist nicht das Wichtigste, aber man muss auf jeden Fall schauen, dass man ein Einkommen hat, wo man nicht Existenzängste haben muss. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, warum die meisten auch diesen Schritt, den ich jetzt zum Beispiel damals gegangen bin, nicht gehen. Weil einfach dieses Risiko, dass man nicht weiß, wie man das Geld ran schaffen soll, einfach wahnsinnig groß ist. Und das ist gerade in einem Land wie hier, wo man wirklich, ich glaube, ich wollte es mal ausrechnen, so bestimmt 1400 netto haben muss, um einigermaßen über die Runden zu kommen, was ja schon viel ist eigentlich, ist das einfach wahnsinnig schwer, sich eben auf dieses glatte Eis zu begeben und zu schauen, wie kann ich überhaupt Geld verdienen, um zu überleben. Und ich kenne wahnsinnig viele auch Künstler in meinem Bereich, die einfach immer mit Existenzängsten auch schlaflose Nächte verbringen und so weiter. Und das macht das Ganze dann nicht mehr so wunderschön. Also von daher ist es eigentlich toll, dass man einen Antrieb hat, dass man sich neu erfinden muss, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Aber es ist auch trotzdem mit einer gewissen Belastung, mit einer psychischen Belastung verbunden, die man jetzt so vielleicht als Außenstehender nicht sieht. Und in meinem Fall ist es noch so, also ich bin heute extrem dankbar, dass ich früher so viel konsumiert habe, zum Beispiel rückblickend, weil ich immer noch von den Dingen, die ich damals gekauft habe, mich heute immer noch teilfinanzieren kann, wenn es in Phasen, wo es nicht so gut lief. Und das ist so das, weswegen ich diese damalige Zeit auch sehr wertschätze, weil sonst könnte ich das Leben, wie es im Moment ist, nicht führen. Und die Kunst ist eben herauszufinden, womit kann ich wie kann ich mit meiner Leidenschaft Geld verdienen? Das ist etwas, wo viele sagen, ja, das ist ja nur ein Traum und wer kann das schon? Aber ich denke, man sollte es auf jeden Fall versuchen, weil jeder so seine ganz besonderen Werte und Eigenschaften hat. Und das ist etwas, was ich als Experiment auch für mich so wichtig fand oder als wichtigstes Experiment eigentlich. So, wo liegt meine wirkliche Genialität zum Beispiel? Also ich glaube, dass jeder in irgendetwas genial sein kann. Nur wie kann ich das rauskitzeln und wie kann ich das irgendwie auch so verarbeiten, dass ich damit Geld verdiene? So, das ist, glaube ich, eins der Punkte, die den Hauptkern dieses Weges ausmachen. Also wie kann ich wirklich zu meiner Berufung, zu meiner Erfüllung finden? Und was dabei auch noch ganz wichtig ist, das braucht Zeit. Also das sind jetzt bei mir 7 Jahre schon. Und wenn man so manche Bücher sieht, wo dann irgendwie so auf 250 Seiten abgearbeitet wird, wie man eben zu seiner Berufung findet, die Bücher sind hilfreich, keine Frage, aber nach dem Buch wird man nicht seine Berufung gefunden haben. Also man muss da ganz viel experimentieren, schauen, was liegt einem, auf Reflexionen Wert legen, was sagen andere zu dem, was man macht, wie reagieren andere. Und das sind so die Punkte, die ich einfach sehr wichtig finde, um ja eben auch sich selber oder so selber seine Essenz zu finden. So, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Und das Geld, das ist trotzdem nach wie vor, man muss darauf achten. Also man muss schauen, dass man überleben kann. Das ist eins der wichtigsten Punkte. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig beantwortet.
Ich fand es großartig. Der Punkt Zeit, lass uns da gerne gleich nochmal drauf eingehen.
Ja.
Du hast gerade gesagt, du bist jetzt seit 7 Jahre ist es her, dass du deinen damaligen Job gekündigt hast.
Warte mal, also gekündigt habe ich 2013, 2014, Mitte 2014, 15, 16, 17, 18, 19, ja, 7 Jahre. Jetzt im Juli sind 7-Jähriges, habe ich okay. Mein Jubiläum.
Und bevor wir nochmal auf die Zeit eingehen, lass die Angst eingehen. Du hast gerade auch von Angst gesprochen, die man dann empfinden kann, ob ich jetzt irgendwie nächsten Monat meine Miete bezahlen kann oder mein Essen kaufen kann. Und das ist natürlich dann alles nicht mehr so spaßig und frei und leicht und unbeschwert, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. War auch hier vielleicht als Faktor Zeit mit reingebracht, hat dich die Zeit da ein bisschen entspannter gemacht? Du hast jetzt natürlich auch gesagt, du kannst manchmal auch noch Sachen von früher verkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich entspannt, aber bist du mit der Zeit entspannter geworden, was diesen Gedanken angeht, oh, wie kriege ich jetzt demnächst Geld oder wie mache ich das? Hat dieser Prozess einfach, der automatisch durch die Zeit, mit der Zeit passiert, irgendwie dich da nochmal verändert oder deine Ansicht verändert?
Nein, also bei mir hat sich ganz entscheidend was geändert. Ich muss dazu sagen, dieses Leben, was ich führe, ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also alleine viele denken ja, boah, Freiheit leben, jeden Tag Zeit haben, jeden Tag die Zeit so einteilen, wie man möchte, ist so toll und so erstrebenswert, das habe ich ja auch immer gedacht. Aber ein Punkt, der vor diesen ganzen Dingen kommt, ist, man muss auf Dauer die Zeit auch zu füllen wissen. Also, ne, wie verbringt man jetzt so 18 Stunden am Tag, wenn man vielleicht den Tag auch besonders machen möchte? Dann kommt der nächste Tag und der nächste Tag und dann schleichen die Tage so dahin und dann kommen Momente, wo man sagt, ach, den Artikel kann ich auch morgen erst schreiben und dann läuft die Zeit irgendwie so weiter und dann kommen vielleicht keine Aufträge und das macht dieses Leben sehr schwierig einerseits, weil einfach sich jeden Tag neu entscheiden zu müssen, was man macht, ist auch psychologisch gesehen total anstrengend für den Körper auch, weil man einfach irgendwie immer unter Druck steht, den Tag gut zu gestalten. Das hört sich wirklich skurril an für jemanden, der jeden Tag arbeiten geht. Also wie ich früher auch, wenn man einen ganz klaren Tagesablauf hat, hat man überhaupt keine Zeit darüber nachzudenken, ja, was mache ich denn jetzt? Sondern dann ist man froh, wenn man mal irgendwie eine Sekunde Zeit hat und sagt, super, jetzt kann ich mal in Ruhe Mittag essen oder so. Und das ist halt bei mir um 180 Grad anders. Bei mir ist es so, ich muss versuchen, die Zeit gut zu füllen. Also das ist wirklich nicht einfach. Das hört sich wirklich so an, das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich schwierig. Und ich habe mich lasse mich seit Jahren coachen. Also ich nehme so alle ein, zwei Monate nehme ich ein Coaching wahr, wo ich eben diese Dinge bespreche und dann auch schaue, wie ich eben weiterkomme, weil einfach so ganz oft auch so diese Frage nach Sinn kommt. Macht das jetzt Sinn, wenn ich überhaupt was mache oder bringt das jetzt was, wenn ich öffentlich irgendwelche Artikel schreibe oder sollte ich vielleicht doch wieder lieber einen ganz normalen Job annehmen, der mir ganz viel Ruhe bringt, wo ich aber vielleicht weniger arbeite als früher. Und das sind so die Punkte, die das schon verändert haben. Also das Coaching halte ich für exorbitant wichtig in dieser Situation, was natürlich trotzdem auch Geld kostet. Aber das Wichtigste, was ich in dem Coaching gelernt habe, ist auch zu versuchen, dem Leben zu vertrauen. Also das, ich weiß, dass das auch für viele sich ganz blöd anhört, muss man auch ganz vorsichtig mit umgehen, weil das einfach in vielen Situationen einfach schwierig ist. Aber ich habe es wirklich dann mal versucht zu sagen, okay, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass das Leben mich trägt. Und jetzt, um es kurz zu fassen, kann ich sagen, dass es jetzt so seit bestimmt 5 Jahren vier, fünf Jahren, seitdem ich das wirklich so versuche, tatsächlich so funktioniert. Also ich sag mal ein ganz profanes Beispiel. Ich hatte eine Situation, wo es bei mir finanziell wirklich sehr, sehr schwer war. Also wo ich, was ich eigentlich gar nicht mehr wollte in meinem Leben, ins Minus gerutscht bin. Und ja, mir ist dann auf einer ganz einfachen Weise eine Frau mitten auf der Straße, die ist rückwärts gefahren, mir ins Auto rein, wodurch ich innerhalb von einer Woche, zwei Wochen von der gegnerischen Versicherung 1200 Euro bekommen habe. So, und das sind so Punkte, da kann man dann sagen, ist jetzt totaler Zufall, aber sowas kann ich noch von mehreren Situationen sagen, was dann einfach so Dinge sind, wo man sich wundert und sagt, puh, das ist einfach komisch, ja. Also seit vielen Jahren funktioniert das so. Das ist nichts, was ich jetzt dauerhaft haben muss, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich getragen werde. Also das ist auch der Grund, warum ich versuche, sehr, sehr viel, ich will jetzt nicht sagen Gutes zu tun, aber Positives zu machen. Also lassen wir es Müll sammeln am Morgen sein oder eben Dinge, die andere weiterbringen, zu posten, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich es eben auf andere Art und Weise wieder zurückbekomme. So, also das hat mich bisher nicht verlassen, das Gefühl, dass ich vom Leben getragen werde. Also
ja, du hast gesagt, ja, das ist total, total gut, total gut. Musstest du das lernen, dieses Gefühl zu entwickeln? Ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt höre, dann frage ich mich, wie lerne ich das denn? Also ist schön, einfach vertrauen, aber ist es so einfach, einfach loslassen? Oder gibt es vielleicht Techniken, gibt es irgendwie Gedankenmuster, die du da gelernt hast in deinem Coaching? Kannst du dazu was sagen?
Na, da müsste ich jetzt mal überlegen, wie das ging. Also das ist auch nichts, was man in einem Coaching bespricht und dann plötzlich übermorgen funktioniert. Ich weiß nur, dass ich eben über lange Zeit da schlecht schlafen konnte, weil ich einfach diesen Druck hatte. Und das ist etwas, da hätte ich mir selber, also wenn ich damals meine Freundin gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja Mensch, was hast denn du für ein Problem? Jetzt fang einfach mal wieder an einen ganz normalen Job an. Ja, also das wäre so meine damalige Einstellung gewesen. Aber ich wollte eben an diesem Traum festhalten, dass ich eben meine diese, ich weiß nicht, ob Essenz das Richtige ist, aber eben ich wollte das durchsetzen, dass ich eben das leben kann, wofür ich irgendwie da bin. Und das ist halt früher komplett überdeckt worden, weil da habe ich toll funktioniert, war hervorragende Mitarbeiterin, aber ich habe halt eben mein Ding überhaupt nicht gelebt. Also das, was mich ausmacht, was eben vielleicht auch raus will. Und und dann kam ja erstmal das Reisen, wo ich dachte, das ist es. Und dann war es nicht das Reisen, sondern einfach so dieses, die Autonomie und diese Freiheit, die damit zusammenhing. Und es war gar nicht das Reisen. Also da muss man über ganz viele Steine gehen, bis man erstmal so weit kommt, dass man merkt, Mensch, was ist es denn jetzt? Und ich könnte nicht sagen, dass es jetzt ein bestimmter Trick, Kniff oder was auch immer ist, sondern dass das einfach, ich kann es jetzt nicht rekonstruieren, das müsste ich Sie vielleicht auch mal fragen, wie dieses Vertrauen zustande kommt. Also das ist einfach wahnsinnig wichtig. Also, und wie gesagt, da muss man ganz vorsichtig sein, das hört sich für viele, die damit überhaupt nicht in Berührung sind, hört sich das tatsächlich esoterisch an oder so. Ich kann halt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass seitdem ich das so lebe, das einfach so funktioniert.
Das kann man auch mal stehen lassen. Ne?
Genau, also ich kann es nicht anders sagen. Also ich bin kein Typ, der irgendwie Traumfänger irgendwo bei sich rumhängen hat oder irgendwie ich meditiere noch nicht mal. Also das sind so Punkte, die einen ja eigentlich auch noch mal weiterbringen können. Also das ist kein Hexenzeug oder so, sondern das ist einfach etwas, worauf ich es mir erfreulicherweise leisten konnte, mich einfach mal drauf einzulassen und zu schauen, was passiert, wenn ich versuche, dem Leben zu vertrauen. Also, dass die Dinge, das muss ja nicht immer nur schön sein, sondern es gibt ja auch viele Dinge, die nicht schön sind. Also, meine Mutter ist gestorben in den letzten Jahren und so Dinge. Das sind ja auch nochmal so Punkte, die einen massiv an einem rütteln. Aber auch da zum Beispiel ist es das beste Geschenk, was man mir machen konnte, dass ich meine Mutter 2,5 Monate im Krankenhaus begleiten konnte, dass ich die Zeit hatte. Also, das sind alles so Punkte, die, ja, einen unglaublichen Reichtum mit sich bringen, den man mit Geld gar nicht aufwiegen kann. Und ja, das macht es eigentlich aus. Also das würde ich sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also das ist wirklich etwas, was gut ist, dass wir jetzt drüber sprechen, dass ich da auch jetzt nochmal dran denke. Also dieses Vertrauen ist einfach, was wir ja oft nicht mehr haben, wenn man so an Politik denkt und so weiter. Ich glaube, das Vertrauen einfach auch etwas ist, was wir wieder lernen müssen, so in vielen Bereichen. So, und ich glaube, dass uns Selbstvertrauen noch mal schwerer fällt, weil wir auch so abgelenkt werden durch soziale Medien. Wie leben andere? Ich will auch so leben. Und dann kommt man ja völlig von dem ab, was vielleicht für einen selbst bestimmt ist. So, also ne, wofür man irgendwie, ich weiß nicht, ob's das gibt, dass jeder für irgendwas Bestimmtes da ist auf der Erde. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass wir hier irgendwie mit so bestimmten Werten ausgestattet sind, die es wert sind, gelebt zu werden. Also dafür sind wir, glaube ich, so unterschiedlich und divers. Und das ist ja eigentlich auch das Wunderschöne an uns Menschen, dass wir so unterschiedlich sind.
Ja, total. Ist auch gerade jetzt schon wieder ein Punkt angesprochen, den ich jetzt sowieso nochmal dich fragen wollte. Nämlich, wir haben auch viele Einflüsse von außen. So, und sind denen natürlich total stark ausgesetzt. Du kennst es natürlich als Bloggerin oder jetzt Ex-Bloggerin natürlich auch ganz stark, ne, wenn ich irgendwie mich einmal nur irgendwie ins Internet begebe, aber natürlich auch nicht nur da, sondern ich muss einmal durch egal welche Innenstadt laufen oder mich irgendwie an eine Bushaltestelle setzen, es wird natürlich überall auch mit Werbung quasi, wird man mit Reizen überflutet. Wie lernt man das dann quasi oder wie schafft man es dann auch trotzdem weiterhin authentisch zu bleiben? Das geht auch vielleicht wieder in diese Richtung von vorhin, die Balance zwischen Authentizität und den eigenen Werten.
Ich glaube, dass es sehr schwer ist. Also ich versuche das ja selber wirklich sehr stark zu betreiben und ja, verrückterweise denke ich, das passt jetzt nicht zu meinem Job oder zu dem, wie auch immer, das, was ich eben mache, also nicht beruflich, aber es gehört ja doch irgendwie zu meinem Beruf, dass ich Artikel schreibe und etwas in den sozialen Medien mache oder öffentlich mache. Und ich glaube, dass das Beste einfach ist, dass man das Handy häufiger weglegt und weniger wir konsumieren ja nicht nur Kleidung, also Materielles, sondern wir konsumieren ja auch wahnsinnig viel Werbung. Also alleine, wenn man ja nur in Anführungszeichen YouTube guckt, ist ja unglaublich viel Werbung vorgeschaltet, zwischengeschaltet. Bei diesen ganzen YouTube-Videos, ich weiß nicht, ob das bei anderen anders ist, aber bei mir kommt dann dauernd diese Werbung von Leuten, die einem irgendwie zu mehr Geld verhelfen wollen. Und das ist ja alleine schon sowas. Wenn ich 50 Mal am Tag höre, ja, hier, du kannst jetzt wesentlich besser Geld verdienen, habe ich das Gefühl, ich muss mehr Geld verdienen. Ja, also das ist jetzt mal so ein kleines Beispiel, ne? Also wenn man auf Instagram scrollt, werden einem ständig irgendwelche Sachen angezeigt, die natürlich personalisiert sind, auf die eigenen Interessen bezogen. Und ich glaube einfach, dass man einfach schauen muss, dass man nicht irgendwie 2000 Leuten folgt, sondern wirklich selektiert schaut, wer interessiert mich überhaupt, welche Werte sind mir wichtig, dass man versucht, diese Reizüberflutung auch zu lassen. Und ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, dass man sich wirklich mehr Zeit nimmt, um zu schauen, was ist mir selber wichtig. Also das vergesse ich manchmal auch, dass man wirklich schaut, vielleicht sich auch, ich bin selber auch jetzt nicht so die Queen drin, aber dass man wirklich schaut, was ist mir denn jetzt wichtig, dass man sich ein Moodboard macht und sagt, hier, worauf möchte ich denn hinarbeiten? Also was sind so die Dinge, die mir wichtig sind? Ist jetzt diese Reise, weiß ich nicht, in die USA irgendwie mein Traum, oder ist es jetzt vielleicht ein neuer Beruf, den ich vielleicht nebenher noch erlernen möchte, oder möchte ich irgendwas, also zum Beispiel, was kann ich jetzt für mich zum Beispiel sagen? Ich habe zum Beispiel, weil meine Eltern sich nie gestritten haben und trotzdem in einer großen Familie aufgewachsen bin, das ist sogar etwas verrückt, habe ich nie gelernt zu diskutieren zum Beispiel. Also ich habe immer nur gedacht, okay, wenn man sich streitet, dann ist es gleich vorbei, und habe das dann auch in Beziehungen immer festgestellt und habe dann irgendwann begonnen, eine Zusatzausbildung vor ein paar Jahren, der gewaltfreien Kommunikation. Also das ist eigentlich eine wertschätzende Kommunikation, wo man eben lernt, Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken, anstatt sich irgendwie gegenseitig Dinge an den Kopf zu werfen. Und dadurch habe ich mein Leben extrem verbessert. Also ich kann viel besser mit Menschen umgehen und das hat halt eine ganz große Zufriedenheit in mir ausgelöst. Und um jetzt darauf zurückzukommen, da ich halte es einfach für wahnsinnig wichtig zu schauen, was ist mir wichtig, wo sind meine Defizite? Also viele schauen ja nicht gerne hin, wo sind meine Defizite, sondern die leben dann mit ihrem Groll und lassen den dann durch irgendwelche Hate-Kommentare bei anderen aus. Ja, so, das ist ja so etwas, womit wir auch immer mehr zu tun haben in den Medien und oder sozialen Medien. Und das, glaube ich, sind einfach die Punkte, dass man wirklich schaut, wo sind so, ja, habe ich vielleicht so Macken, die man irgendwie ausradieren, aber die man verbessern kann. Also wo kann ich mein Leben auch auf eine höhere Stufe stellen? Wo kann ich irgendwie schauen, dass ich mein Leben irgendwie verbessere, ohne dass ich da ständig jetzt gucken muss, was machen denn gerade andere? Weil das Glück der anderen muss ja nicht mein Glück sein. Also das, was jetzt andere super toll finden. Und ich kenne ja zum Beispiel auch die Kehrseite. Also ich weiß noch, es gab eine Phase, wo viele gesagt haben, oh, müssen alle nach Bali reisen und hier ist das tollste Leben, das man sich vorstellen kann. Und du musst dich selbstständig machen und von hier aus als digitale Nomadin leben und die sind jetzt alle verschwunden, die haben alle aufgehört und man fragt sich, was ist denn jetzt plötzlich? Und ich weiß natürlich, dass dieses Leben, was oft in den sozialen Medien von Individuen vorgestellt wird, nicht das ist, was scheint, sondern da stehen ja oft Produkte dahinter, die man verkaufen will, seien es Bücher oder andere Dinge. Und da muss man einfach immer auch vielleicht auch lernen, seine Intuition wieder irgendwie wach zu rütteln, um zu sagen, ist das jetzt wirklich was mich auch happy machen könnte oder gäbe es da vielleicht was anderes? Also ich finde Inspiration schon total wichtig. Also das nutze ich ja selber auch, zum Beispiel jetzt bei Instagram oder so. Aber ich muss immer hinterfragen, ist das was mich auch glücklich machen wird? Ja? Also das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, dass man nicht immer denkt, oh, das ist so, die hat eine tolle Figur und die lebt da so toll und die verdient ganz viel Geld. Ich bin 1000% überzeugt, dass viele dieser Menschen überhaupt nicht so glücklich sind in vielen Bereichen, weil das gibt es ganz selten. Und da darf man sich auch einfach nicht blenden lassen. Also nicht missverstehen. Also es ist natürlich nicht bei allen so, die jetzt öffentlich arbeiten, aber es ist bei vielen, die so ganz extrem demonstrieren, wie happy und schön alles ist, das sieht oft anders aus. Und das muss, wie gesagt, für einen gar nicht passen. Also man ist dafür ja viel zu unterschiedlich, als dass das Leben eines anderen einen genauso glücklich machen müsste wie einen selbst. Also das denke ich schon.
Ja, du appellierst quasi an das Hinterfragen, würde mich das jetzt auch happy machen oder genau. will ich das wirklich auch? Was natürlich super, super gut ist, wenn man nicht einfach stumpf hinterher rennt, sondern eben sich vorher fragt, bringt mir das denn was? Ich denke, da vorgelagert müsste aber auch nochmal die Auseinandersetzung kommen, was ist eigentlich für mich selber werthaltig? Ne? Was sind eigentlich meine Werte und wie können die sich verändern?
Das muss ich da kurz rein zwischenbringen. Ich denke schon, dass man eben, wie ich das bei mir zum Beispiel auch beschrieben habe, man muss einfach manche Dinge selber erleben. Ne? Also wenn man jetzt überzeugt ist, wie bei mir, ich bin die geborene Langzeitreisende, ne, und falle dann schon nach wenigen Monaten hin und denke, das ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, weil plötzlich alle Highlights verschwimmen. Was vorher so besonders war in den 2-3 Wochen, ist jetzt auf einmal so Alltag. Und das, was das Reisen ausgemacht hat vorher, ist jetzt plötzlich weg. Und ich glaube einfach, dass wir in verschiedenen Bereichen einfach, wenn dieser Traum da ist, ne, also es gibt ja viele Menschen, die so ganz von innen so einen ganz tiefen Traum haben, so ein Verlangen, etwas zu tun, dann sollte man dem aus meiner Sicht auch nachgehen. Also hat schon seinen Grund. Also deswegen würde ich nicht sagen, immer erst lange überlegen, sondern und jetzt gucken, ist das jetzt nur was der so propagiert, was toll ist, oder ist das auch was für mich? Wenn das etwas ist, was einen extrem reizt, dann sollte man das aus meiner Sicht auch machen, weil das wird schon seinen Grund haben, glaube ich.
Ja, klar. So. Auf jeden Fall. Ich glaube, wichtig ist dann einfach vor allem das Hinterfragen beziehungsweise das regelmäßige Updaten. Ne? Also, dass ich mich einfach frage, macht mich das jetzt noch so glücklich? Ne, du hast es ja gerade auch gesagt mit der Reise. Und wenn ich dann irgendwie nach, weiß ich nicht, 2, 3 Monaten eben feststelle, irgendwie ganz so toll wie die ersten 4, 5 Wochen ist es nicht mehr, ne? dann ist einfach wichtig, dass man ja eben hinterfragt. Gibt es mir noch so viel, wie es am Anfang gegeben hat, oder soll ich vielleicht wieder was ändern? Ne, das ist aber ja ein Prozess, der, ich appelliere an alle HörerInnen und Menschen sowieso, immer stattfinden sollte. Das ist also Essenzen, die ich auf jeden Fall auf dieser Reise auch gelernt habe, dass dieses regelmäßige sich updaten, nicht nur im Sinne von, ich muss immer mehr wissen und immer mehr können, sondern immer einfach ein regelmäßiges Hinterfragen und wirklich in sich reinhören. So stimmt das für mich noch? Das ist ja total wichtig. Vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Ich musste gerade an die zweite Folge denken von Humans Are Happy, die draußen ist. Da rede ich nämlich mit Burkhard Pfleger. Das ist ein Neurologe darüber, warum Reize weniger werden, je mehr ich sie erlebe. Und für mich zum Beispiel, ich finde Reisen auch total toll und hatte das eben als Beispiel angeführt. Kleiner Querverweis, wen es interessiert, auf neurologischer Ebene, warum wirklich dann weniger Glückshormone ausgeschüttet werden und Reize abnehmen von etwas, was mir vielleicht irgendwann mal total viel Spaß gemacht hat. Da kann man es auch nochmal besser nachvollziehen. Also mir hat es dafür auf jeden Fall geholfen. Aber bevor ich mich jetzt hier in einem Monolog verliere, würde ich gerne nochmal auf deine gewaltfreie Kommunikationsausbildung eingehen. Ich hatte nämlich vielleicht auch übergreifend, du hast ja auch gerade gesagt, man soll vielleicht hinterfragen, wo habe ich Defizite? Ich glaube jetzt nicht, du hast es in Richtung Selbstoptimierung gemeint. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man einfach sich selbst irgendwie, weiß nicht, ins Fitnessstudio geht und jeden Tag meditiert und dann sich fragt, okay, wo habe ich jetzt noch Bereiche? Und das poste ich dann natürlich auch auf Instagram und steht total perfekt da, sondern wirklich mich frage, okay, wo sind Bereiche, die will ich vielleicht nochmal ein bisschen, da will ich eben reingehen, da will ich eben Energie reingeben. Und was du gerade angeschnitten hattest, wenn ich beispielsweise Groll hege und mich macht irgendwas sauer, ich weiß nicht, ich sehe vielleicht jetzt, ich lese deinen Artikel und warum auch immer löst der in mir Emotionen aus, die nicht positiv sind und dann lasse ich die eben raus, indem ich dir jetzt einen Kommentar da lasse und das alles irgendwie niedermache. Wie funktioniert es? Du hast gesagt, für dich hat es ja sehr gut funktioniert, irgendwie dein Leben besser zu machen oder dass es irgendwie vielleicht leichter geht. Ich persönlich tue mich immer schwer mit besser und schlechter als Wertung, aber warum macht es, was macht dir irgendwie daran vielleicht glücklicher oder warum macht es leichter zu kommunizieren? Kann man besser mit Emotionen umgehen? Erklär das doch mal gerne.
Ja, also du meinst jetzt anhand der gewaltfreien Kommunikation oder
allgemein? Ja, zum Beispiel. Gerne am Beispiel, ja.
Ja, also das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass man das schon in der Schule lernt. Das würde unglaublich viel verändern. Ich kann es mal beschreiben mit dem mit diesem Gratis-Seminar, was es gab, wo dieses vorgestellt wurde, wo ich mir einfach mal einen Schnupperkurs anhören wollte, ob das was für mich ist oder nicht. Und das war für mich so eklatant, dass eine ältere Dame eine Situation schilderte, also aus dem Publikum, die dabei war, und eine Situation schilderte, die sie sehr belastet hat und dabei auch anfing zu weinen. Und dann fragte die Dozentin, welche Gefühle hat diese Frau jetzt? Ne? Oder fragte erst die Frau, welche Gefühle haben sie denn jetzt? Und irgendwie war total vom Kopf gestoßen und dann fragte sie ins Publikum, welche Gefühle hat denn die Frau jetzt genauso? Und dann kam keine Antwort. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich war mir selber unsicher, ist jetzt traurig oder wütend oder so. Und was für mich einfach dabei so ausschlaggebend war, ist, dass da bestimmt 20, 30 Leute im Raum saßen und keiner wusste, was diese Person fühlt, einschließlich der Person selber. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, boah, das ist ja unglaublich, dass wir so wenig über unsere Gefühle und Bedürfnisse wissen. Ne? Also dann fragte sie danach, also weil zum Beispiel enttäuschend ist kein Gefühl, sondern das ist ein Tätergefühl, weil Enttäuschung was mit dem anderen zu tun hat. Also man hat von dem anderen was erwartet. Das heißt, das hat was mit dem anderen zu tun. dieses eigene Gefühl ist tatsächlich unendliche Traurigkeit, ne? Jetzt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und dann fragte die Dozentin, ja, was hätten Sie denn gebraucht? Und dann kam auch wieder Stille, wieder 20, 30 Leute gefragt, was hätte sie denn gebraucht? Und wieder wusste keiner, was sie hätte brauchen können, damit das Gefühl A, nicht entstanden wäre und B, wie sie jetzt da Linderung bekommt. Und da war mir einfach klar, wie kann es sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo so viele Menschen nicht wissen, wie sie sich fühlen und welche Bedürfnisse sie haben. Und das war für mich ein unfassbar großer Aspekt, der mein Leben total bereichert hat, weil ich zum Beispiel jetzt durch diese immerhin bisher Grundausbildung gelernt habe, meine Gefühle komplett zu äußern. Also das lernen wir ja in Beziehungen nicht, das lernen wir in der Familie nicht. Wir kennen jetzt so Bedürfnisse wie Hunger und Durst, das sind jetzt so normale Dinge, aber dass ich zum Beispiel sage, ich brauche jetzt Ruhe oder ich brauche jetzt was gibt es noch für Bedürfnisse, jetzt muss ich schon überlegen. Ich brauche mehr Zeit oder so Dinge. Also dass wir auch gerade Frauen haben da ja ein ganz großes Problem auch mit zu sagen, was sie brauchen, um einfach zufriedener zu sein. Und das sind auch die Dinge, die man ja für sich selber sehen muss. Was brauche ich denn jetzt von mir selber? Was brauche ich von anderen, damit es mir besser geht oder damit sie mir helfen können? Oder was braucht jemand anders? Also die Antennen werden natürlich auch nach außen gerichtet. Wie erkenne ich schneller, was jemand anderes braucht oder was sein Bedürfnis dahinter ist, wenn er mich jetzt zum Beispiel so mir eine schlechte Bewertung gibt oder was du eben angesprochen hast, wenn jetzt jemand so eine böse Nachricht schreibt oder irgendwie verärgert ist und ich kann das jetzt heute deuten, was es mir wahnsinnig leicht macht, das nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, ja, der hat einfach der fühlt sich da jetzt persönlich, der hat seinen Traum, sage ich jetzt mal, auf ein Wohnmobil aufgelegt und jetzt kommt da jemand dazwischen und sagt ihm, dass das nicht gut ist, dann hat das aber nichts mit mir zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass sein Traum da zerstört ist. Und das macht es mir in ganz, ganz vielen Bereichen unfassbar leicht, mit Menschen umzugehen, weil ich einfach die Sicherheit habe, meine Gefühle unter Kontrolle, ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber eben, weil ich meine Gefühle und Bedürfnisse kenne oder kennengelernt habe, sage ich mal, und auch die anderen Gefühle und Bedürfnisse kenne. Und da gehören noch viele andere Dinge zu, dass man eben auch lernt, den anderen ausreden zu lassen, ne? Also verbale Gewalt zum Beispiel fängt schon ganz früh an. Also wenn es nach der Dozentin geht, fängt verbale Gewalt schon an, wenn man dem anderen einen ungebetenen Ratschlag gibt. Also wenn jetzt jemand mir sein Leid klagt und ich sage, ja, dann müsstest du das so und so machen, ist das, wenn man es ganz genau nimmt, schon verbale Gewalt. Und da sieht man, wie wenig wir eigentlich über Kommunikation wissen, ne? Also das finde ich einfach unfassbar spannend und hat mein Leben, glaube ich, nochmal um Vielfaches verbessert, weil einfach, wenn man weiß, warum Menschen mit einem so sprechen, warum Menschen mit einem vielleicht nicht so nett umgehen, wie man es gerne hätte, wenn man das plötzlich alles einordnen kann, dann macht es das Leben so viel leichter. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So, und das ist nur ein Aspekt. Andere haben vielleicht andere Punkte, die sie glücklich machen. Und das ist für mich etwas, was einfach das Leben auf eine ganz andere Stufe stellt, weil es dadurch viel leichter wird, so viel, viel angenehmer.
Ich merke schon, wir müssen irgendwann nochmal eine ganze Aufnahme nur über gewaltfreie Kommunikation machen. Da steckt
ja, das ist toll.
Viel drin.
Ja, ja, es ist wichtig. Eigentlich ist es eigentlich ein komisches Wort, weil ja man unter gewaltfrei gleich sich was so mit, man unter Gewalt stellt man sich ja immer sowas mit Schlagen und Prügeln vor, aber Gewalt kann natürlich auch verbal stattfinden und alles, was mit Hasskommentaren zu tun hat, das ist alles verbale Gewalt, ne? Also und da leiden ja sehr, sehr viele drunter. Also wenn ich Umfragen mache, sind das über die Hälfte der Teilnehmerinnen, die dann sagen, dass sie sich auch oft belästigt fühlen durch eben Hass und Gewalt. Ne? Und das ist ja auch was, wenn wir viel mit sozialen Medien zu tun haben, ein großer Bereich ist, ne? So dass der unser Leben stark beeinflusst.
Absolut. Absolut. Ja, total. Vielen Dank dir dafür, für die ganzen Einblicke. Ich habe nochmal, eine Frage, ist eigentlich ja fast Standard, aber durch deine, ja, durch deine auch vielen Wendungen und Neujustierungen für die Fragen, was ist mir wichtig, wie will ich eigentlich mein Leben führen? Ich finde, das schließt sich irgendwie der Kreis ganz gut. Kannst du jetzt, wenn ich dir die Frage so stelle, wie willst du dein Leben führen? Kannst du das irgendwie runterbrechen für dich persönlich?
Also in Form von optimal oder in Form von Wohlfühl oder in Form von, also im Hinblick auf die Zukunft, oder wie meinst du das
ja,
jetzt
ja,
genau?
So, also, wenn ich frage.
Du, ja.
Ja?
Ja, also du meinst jetzt aber schon mich persönlich, ne? Also,
ja, okay. genau. Mhm. Du kannst das ja nicht für andere beantworten.
Nee.
Aber wie würdest du sagen, willst du dein Leben führen, dass es quasi jetzt gerade für dich optimal ist?
Also ich finde wahnsinnig bereichernd Wachstum, also persönliches Wachstum, weil das einfach so viel Bereicherung in mir auslöst, also so viel Erfüllung, wenn ich irgendwie wieder, lass es jetzt so, ich lerne ja jeden Tag, was so Umweltdinge angeht, lerne ich jeden Tag was dazu und kann das ein bisschen verbessern und freue mich jetzt zum Beispiel über das wunderschöne Wetter. Also bei mir sind es wirklich so so ganz einfache Dinge. Also bei mir ist auch Veränderung eins der Punkte, die ich die wird ja von vielen sehr, sehr gemieden, ne? Also alles, was Veränderung bedeutet, außer jetzt vielleicht das neue Handy oder so mit besseren Features. Aber viele haben ja so ganz große Hemmnisse vor Veränderung. Und ich finde Veränderung einfach eine ganz, ganz große Bereicherung, weil Veränderung, auch wenn es vielleicht mal in die andere Richtung geht, also nicht in die positive, auch wieder was Neues auslöst, was wieder neue, tolle Türen öffnet oder so. Also ich glaube, dass es so ausmacht. Also ich, das ist, also so wie ich lebe, mögen das viele nicht, weil mein Leben sehr unstet ist. Also ich weiß nicht, was am nächsten Tag kommt. Das können viele gar nicht und wollen viele auch gar nicht. Also das darf man nicht vergessen. Und ja, ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich einfach so diese Überraschung mag, was kommt morgen, wie kann ich mein Leben morgen wieder verbessern oder wie kann ich anderen wieder irgendwie vielleicht irgendwie einen neuen Weg zeigen oder so. Das sind, also es ist immer so ein Wechselspiel zwischen dem, was sich bei mir verbessert und was ich vielleicht für andere verbessern kann, so, oder irgendwie verändern kann oder neue Aspekte aufzeigen kann. Das ist so für mich das, was ja, was mich glücklich macht. Also so, ich denke, es werden auch wieder andere Lebensabschnitte kommen. Also vielleicht werde ich mal irgendwo anders in einem anderen Land leben. Also ja, ich glaube einfach dieses Vertrauen weiterleben. Das ist es, glaube ich, was mich total erfüllt und glücklich macht. Aber natürlich, das muss ich dazu sagen, bei mir ist auch nicht jeder Tag schön. Ne? Also, das jetzt nicht so sehr nach Geigenmusik sich anhört, sondern ich habe auch wirklich Tage, die düster sind, weil ich dann einfach so diesen Sinn verliere und dann auch sagen muss, okay, jetzt tief durchatmen und schauen, morgen wird wieder ein besserer Tag. Also das ist jetzt nicht so toll, wie es sich anhört, aber ich bin auch überzeugt davon, dass man diese Tage auch genauso leben muss wie eben die guten. Also ich denke, es ist auch von sozialen Medien ja so getrieben, dass wir immer nur nach diesem Schönen suchen sollen. Das finde ich persönlich nicht so gut. Also ich denke, dass man auch öfter die nicht so guten Tage mit einbinden sollte, weil die einfach so zum Leben dazugehören. Also dann könnte man die schönen Dinge, das ist vielleicht auch in einem deiner beiden ersten Podcast-Folgen rausgekommen, das kann ich jetzt nicht mehr so aus der Erinnerung sagen, aber wenn man eben immer nur so auf dieser Glückswolke schwebt, ja, dann weiß man das gar nicht mehr so zu schätzen. Und ich glaube einfach, dass diese Regentage, wie wir sie ja, wo wir früher immer viel drüber geschimpft haben, ne, wenn das Wetter schlecht ist, eben mir und mich inklusive, mich eingeschlossen, dass man die einfach auch mehr schätzen sollte, weil sie eben auch dazu beitragen, dass schöne Tage dann eben umso schöner werden.
Und ja, total, total. Ich muss es sagen, ich glaube, im Vorgespräch hatte ich auch schon gesagt, aber dieses Zitat von Sammy Deluxe, ich liebe das ganz, ganz stark, ganz, ganz doll. Gäbe es keinen Salat, würden Pommes nicht schmecken. Das ist für mich einfach, ja, es ist die perfekte, es ist wirklich die perfekte Herunterbrechung. Also Shoutout an Sammy.
Ja.
Ja, witzig. Ja, ich liebe es wirklich. Unterscheidest du zwischen Glück und Zufriedenheit für dich?
Ja, also das Wort Glück nutzen wir ja so im Allgemeingebrauch. Ja. Ne? Also für mich, also wenn man mich jetzt fragen würde, bist du glücklich oder bist du erfüllt oder zufrieden, dann würde ich sagen, ich bin grundsätzlich zufrieden, was ich hervorragend finde. Also das Zufrieden hat ja bei uns eher sowas, naja, das ist sowas, das ist ja praktisch fast schon eine Grundvoraussetzung, dass dieser Meinung bin ich nicht. Ich finde, zufrieden sein ist schon ein großer Gewinn, wenn man das schafft, zufrieden zu sein. Und glücklich habe ich in nur bestimmten Situationen. Also es gibt verschiedene Situationen, wo ich glücklich bin. Was ich auch wichtig finde, dass man eben unterscheidet, dass es nicht nur das große Glück gibt, weil das da hätte man so viele Erwartungen, dass man nicht mehr glücklich ist. Und erfüllt bin ich auch nur zeitweise und das ist aber das, was mich antreibt. Also das mich treibt an, Dinge zu erschaffen, die andere erfüllen und das wiederum erfüllt mich. Also das ist so ein Wechselspiel, was mir ganz wichtig ist und Erfüllung finde ich total wichtig heute. Also ich glaube, das ist das, was mich früher so ein bisschen innerlich stumpf gemacht hat, weil ich einfach überhaupt keine Erfüllung in meinem Alltag hatte. Also höchstens das, was ich auf den Reisen hatte, wo eben ich endlich mal so wie so eine Blüte aufgehen konnte und dann endlich mal so mich spüren konnte, was aber viel zu schnell wieder vorbeiging. Und das ist, glaube ich, wirklich das, wenn man so stumpf wird, wie ich damals, dann ist es einfach schwer, dann wirklich da rauszukommen und diesen Weg zu finden. Und deswegen kann ich es auch nochmal wiederholen. Das ganz Wichtige ist, dass man, wenn man so einen Weg gehen möchte, einfach mehr sich selber spüren wollen, mehr sich selbst finden wollen. Das schafft man nicht in 2 Monaten oder so. Also man kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Zeit und finde mich selbst. Es gibt so viele Bücher von jungen Frauen auch, die dann irgendwie auf einer Weltreise waren und sagen, jetzt habe ich mich selbst gefunden. Das kann sein, dass jeder das anders hat, aber um wirklich so einen persönlichen Umschwung zu schaffen, irgendwie eine persönliche andere Orientierung, irgendwie mehr sich selbst wirklich ausdrücken zu können, das braucht einfach ganz, ganz viel Zeit. Also das ist nicht so, dass man, wie gesagt, ein Buch liest und dann plötzlich sagt, huch, jetzt schwupps, bin ich eine andere oder ein anderer und gehe jetzt einen ganz anderen Weg. Und die Zeit sollte man sich auch nehmen. Also man sagt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Also ich bin auch überhaupt kein Freund von diesem Wort ankommen. Also ich weiß nicht, ob man überhaupt mal ankommt. Also man kommt vielleicht mal, wenn man umzieht, in seiner Wohnung an oder sowas. Das ist auch sowas, was man so, dieses Wort, das man so nutzt. Aber ich wollte jetzt gar nicht irgendwo ankommen, also bei mir selber ankommen, weil dann, was soll denn danach kommen? Also das sind so diese Aspekte, die ich so in diesen Sprüchen, die man so oft liest, nicht so mag. Also das, ich denke, dass man schon schauen muss, dass irgendwie man, also das ist so meins zumindest, dass man nach dieser persönlichen Erfüllung sucht. Ich glaube, dass das so ein bisschen das ist, was über Glück und Zufriedenheit steht. Also das ist aber so das on top. Also wenn man das gefunden hat, glaube ich, kann man ganz, ganz viel erreichen.
Ja. Findest du, da wird so eine Art falscher Traum verkauft, wenn wir jetzt diesen Stereotyp nehmen, ich habe eine Reise gemacht und schreibe darüber jetzt ein Buch und das ist es?
Ja, also ich möchte es nicht verurteilen oder so. Das ist, wenn jemand das so empfindet, dann muss er das machen. Es steht ja jedem frei, ein Buch zu schreiben. Also ich möchte das jetzt auf keinen Fall irgendwie negativ darstellen. Nur bezweifle ich, dass man jetzt zum Beispiel mit 25 Jahren bei sich ankommen kann. Also wie gesagt, dann frage ich mich, was soll denn danach kommen? Also wenn man sich mit 25 schon selber gefunden hat, wo was, ne, also wie also wie soll das überhaupt gehen? Also das ist doch total schade, ja. Also gerade also,
ja.
Als Frau ist es auch so, man denkt ja so oft, ich habe das zumindest gedacht, so ab 40 ist es vorbei im Leben. Und ja, das Älterwerden, auch jetzt so vor allen Dingen diese optischen Veränderungen, die sind wirklich schmerzlich, das kann ich wirklich bestätigen, aber dafür kommt ein unglaublich groß, also wenn man ihn zulässt, ein unglaublich großer anderer Reichtum hervor. Also dass man wirklich die Dinge viel globaler sehen kann, also sich selber auch besser einschätzen kann. Es sind unglaublich viele Dinge, die früher total anstrengend waren, die fallen heute weg. Also es ist ganz, ganz viel ein großer Erfahrungsschatz, der da mitschwingt immer. Und das finde ich toll. Also ich wollte jetzt unter den Gesichtspunkten nicht nochmal 25 sein. Aber ja, das sind so Punkte, die sollte man schon wertschätzen. Also dass man auch nicht, dass wir auch lernen, dass man eben nicht nur ein geiles Leben haben kann, wenn man irgendwie ganz jung ist, sondern dass es einfach viele, viele Lebensphasen gibt und jede ihre ganz besonderen Aspekte hat. Und ja, und man sich wirklich Zeit nehmen sollte, die auch herauszufinden. Das ist, glaube ich, so wirklich die Botschaft, die ich jedem gerne so mit einem kleinen Spruch aus dem chinesischen Glückskeks mitgeben würde, dass man wirklich schaut, wie ja, was einen ausmacht, so was einen besonders macht. Ne, also viele leiden ja gerade durch soziale Medien darunter zu sehen, oh, alle anderen sind besser. Und ne, wenn ich schon morgens schaue, da ist eine, die irgendwie 50 Kilo wiegt und ich gucke dann eine Sekunde später in den Spiegel und sehe, huch, ich wiege 70. Klar, da ist der Tag irgendwie schon nicht so auf gute Säulen gebaut. Also von daher wirklich schauen, was macht mich aus, was bereichert mich? Also was sind die Dinge, die mich irgendwie außergewöhnlich machen? Das sind, glaube ich, die Punkte, die jetzt auch für uns in Zukunft gesellschaftlich ganz, ganz wichtig werden.
Ja, das, ich brauche gar nichts zufügen. Das ist einfach so schön. Nee, es ist gut. Ja, nee, es ist, ich mag das Plädoyer. Wirklich. Lass uns nochmal kurz zum Thema Buch kommen. Ich wollte dich nämlich noch eine Frage fragen. Und zwar, wäre dein Leben ein Buch? Welchen Titel würde es tragen?
Oh Gott. Ja. Ich habe, ich habe schon länger vor, eins zu schreiben. Jetzt auch über diese Entwicklung, weil ich die einfach spannend finde, so diesen Prozess. Also wenn es diese Lebensphase oder diese, worüber wir jetzt so gesprochen haben, angeht, dann ist es, glaube ich, tatsächlich so dieses ganz klassische Raus aus dem Hamsterrad. Ne? Also das ist es, glaube ich. Ansonsten wäre es wirklich so ein ganz banaler Spruch wie ja, Liebe Veränderung oder sowas. Also irgendwie, also das, ich glaube, dass einfach wir lernen sollten, so Veränderungen wertschätzen zu lernen. Also dass Veränderung nichts Schlechtes ist, sondern dass Liebe die Veränderung in dir oder irgendwie sowas, keine Ahnung, müsste ich länger drüber nachdenken, aber so, das glaube ich, ist es, also dass wir der Veränderung mehr Raum geben. Ja, und nicht immer so auf diesem, das haben wir jetzt auch in Umweltthemen ja sehr stark, ne? Alles soll am besten so bleiben, wie es ist. Und das geht aber nicht. Also von daher können wir auch persönlich uns so stark entwickeln. Wir lernen so vieles nicht. Also wir lernen alles mögliche Chemie, was wir nie wieder brauchen, aber wir lernen eigentlich nicht so in der Schule die Dinge, die uns so, die uns so viele Werkzeuge in die Hand geben könnten, auch im Miteinander. Und ja, ich glaube einfach, dass ja, wir einfach so diese Veränderung mehr leben sollten. So, das ist so ein bisschen das, also ja, gut, dass du die Frage stellst. Ich werde mal drüber nachdenken, wie das heißen könnte.
Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Ich habe eine Frage noch, und zwar, es geht schon so ein bisschen, du hast es, glaube ich, vielleicht fast beantwortet, ich weiß es nicht. Über welche Frage sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen? Oder welchen Satz?
Ja. Hm. muss kurz mal überlegen, wie ich das ausdrücke, dass ich jetzt nicht zu lange drüber nachdenke, aber mir fällt spontan ein, das ist, glaube ich, so auch zeitgemäß, was viele auch bewegt. Also ich glaube, dass sich jeder so mal die Frage stellen sollte, wie sehr liebe ich mich und wie sehr liebe ich oder wie sehr liebe ich andere oder wen liebe ich? Also welche Menschen liebe ich? Ich glaube, dass das total wichtig ist. Einfach, dass man sich mehr darauf konzentriert, wie unser Miteinander ist. Also wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit Natur umgehen. Also dass wir einfach den Fokus mehr darauf legen, auf dieses positive Zusammensein. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ja, dann kann man auch so schwierigere Sachen, die jetzt so alle kommen werden, in Zukunft leichter bewältigen, wenn man sich mehr fragt, wie sehr, also was kann ich dafür tun? Es gibt ja ganz viele Menschen, die noch nicht mal im Spiegel sagen können, dass sie sich lieben. Also das ist ja etwas, das ist mir am Anfang auch schwer gefallen bei so Übungen, wo ich dachte, huch, wie kann das sein, dass ich mir im Spiegel noch nicht mal sagen kann, dass ich mich selber liebe? Also das können ganz viele Menschen nicht. Und ich glaube, dass so, dass die Frage ist, dass man sich fragt, wie sehr liebe ich oder liebe ich mich? Und wenn nicht, was kann ich dafür tun? Und wie sehr liebe ich andere? Und wenn da nicht so viel bei rauskommt, was kann ich dafür tun, dass ich andere Menschen mehr liebe, mehr wertschätze, mehr für sie tue, ne? Weil alleine glücklich sein bringt einen nicht weiter. Das habe ich selber auch festgestellt. Wenn andere um einen herum toben, ne, bringt es nichts, wenn ich selber in meiner Happy Blase bin, sondern ich muss auch schauen, wie kriege ich das hin, dass meine Mitmenschen irgendwie glücklich und zufrieden mit mir sind. Und das sind so Punkte, glaube ich, die das Miteinander, glaube ich, deutlich verbessern würden, wenn wir uns mehr auf solche Fragen konzentrieren würden.
Vielen Dank.
Gerne.
Ich danke dir total für deine Zeit und dass du hier danken. Warst, quasi, also da bist, wo du jetzt bist, aber eingeschaltet hast. Ja, also mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ja, mir auch. Gute Fragen gestellt.
Das war das 8. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat oder wenn du jemanden kennst, der oder die diese Inhalte auf jeden Fall hören sollte, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Damit würdest du zumindest mir einen großen Gefallen tun. Wenn du dir die Inhalte dieser Folge noch einmal durchlesen möchtest, dann schau gerne auf humansarehappy.org vorbei. Dort findest du alle Folgen als Zusammenfassung. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne den Humans Are Happy Newsletter, um direkt an alle neuen Folgen erinnert zu werden und alle Gesprächszusammenfassungen automatisch zu erhalten. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. In meinem nächsten Gespräch spreche ich mit Fabian Grischkat. Fabian ist Aktivist, Moderator und Influencer. Ich möchte von Fabian gerne wissen, wie sich sein aktivistisches und wertegetriebenes Handeln in Kombination mit seiner dauerhaften Präsenz auf Social Media auf sein Wohlbefinden auswirkt. Neben Aktivismus und dem Einfluss von Social Media auf das Wohlbefinden sprechen wir außerdem über den Männlichkeitsbegriff, inwieweit dieser überholt werden könnte oder sollte und was einen modernen Mann eigentlich wirklich ausmacht. So viel vorab, Erfolg, Geld und Muskeln stehen nicht ganz oben auf der Liste. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst und abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Für weitere Inspirationen zu den Themen Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit folge mir auf Instagram unter @humansarehappy oder kontaktiere mich gerne bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen unter hello@humansarehappy.org. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und verabschiede mich. Bis dahin, dein Leonard.
Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen Oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.